ARD.
Damit es Ihnen immer gut geht, die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Der Frühling ist da, die Sonne scheint, es ist mild, Blumensträucher und Bäume blühen. Für Allergiker kann das der Horror sein, denn es heißt Pollenalarm. Bei mir ist Professorin Antje Bergmann, Hausärztin aus Dresden. Schönen guten Tag.
Ja, hallo allen Hörern.
Herzlich willkommen beim Sachsenradio. Wie äußert sich denn so eine Pollen- oder Gräserallergie?
Na, man hat immer zur gleichen Zeit im Jahr die gleichen Symptome, in der Regel so ein Kribbeln in der Nase, Nasenlaufen, Schnupfen, muss häufig niesen, meistens krabbeln auch die Augen, dann sind vielleicht auch so Reizungen in den beiden Augen, in den Bindehäuten. Ja, und das sind so die ersten Symptome. Man ist auch manchmal ganz schön abgeschlagen und müde und ja, manche klagen über Asthma, das ist dann schon die nächste Stufe.
Das klingt aber alles auch ein bisschen nach Erkältung, nach hartnäckiger Erkältung oder Grippe. Wie unterscheiden Sie als Hausärztin denn, wenn da jemand zu Ihnen kommt, oder wie kriegen Sie das raus, dass das jetzt eine Pollenallergie zum Beispiel ist?
Ein klassischer Infekt hat ja meistens Halsweh, neben dem Schnupfen Kopfschmerzen, vielleicht auch Fieber oder zumindest so Temperaturen, die zwischen 37,5 und 38,5 sind, und Lymphknotenschwellung beim Untersuchen und eine Rötung im Hals. Und das hat ein Pollenallergiker natürlich nicht. Der hat ein Kribbeln und weiß immer zur gleichen Zeit im Jahr. Ja, letztes Jahr war es auch so ungefähr, je nachdem, wie natürlich die Saison beginnt, wie das Wetter ist. Und die Therapie ist natürlich eine ganz andere als bei einem normalen Infekt von Viren bedingt.
Jetzt wissen wir, dass die Pollen also schuld an diesen Beschwerden sind, die Auslöser für Niesattacken, tränende, juckende Augen. Was geht denn da vor im Körper, dass Pollen solche Reaktionen auslösen können?
Das ist ein komplexes immunologisches Vorgehen. Ja, auf den Mastzellen sind bestimmte Antikörper drauf und die also verbinden sich mit Antigen, also eben mit diesen Pollen, Teilen vom Pollen, und die Mastzellen werden zerstört und platzen und es wird Histamin freigesetzt. Und das macht natürlich all die Symptome, die man so merkt, also von Schnupfen über vielleicht auch asthmatische Probleme. Und ja, man ist einfach dann auch wirklich relativ zügig auch krank und merkt das. Es geht relativ schnell.
Nun habe ich gelesen, in Deutschland sind rund 12 Millionen Menschen von Allergien insgesamt betroffen. Also nicht nur Pollenallergie, da gibt es ja auch noch verschiedene andere. Tendenz steigend. Merken Sie das auch in Ihrer Praxis?
Ja, das scheint so, dass auch mehr Kinder und Jugendliche Pollenallergien bekommen. Und ja, Ursachen sind so ein bisschen unklar. Von einer sehr, sehr sterilen und sauberen Kindheit, das belegen einige Studien natürlich nicht alle, bis hin zu verschiedenen Ernährungsformen, die eine Rolle zu spielen scheinen. Also da gibt es verschiedene Überlegungen, warum das so ist.
Wir haben es eben schon gesagt, immer mehr Menschen leiden unter einer Pollenallergie. Und Alexandra aus Merane, die hat gerade geschrieben, dass sie eine Pollenallergie erst mit Ende 40 bekommen hat. Und sie fragt jetzt Sie, Frau Professorin Bergmann, wie man sich das erklärt, dass man auch später noch so eine Pollenallergie erwerben kann.
Ja, das ist am Ende unklar. Es ist natürlich so, dass man eher im Kindes- und Jugendalter schon merkt, es geht los. Aber man kann natürlich in jedem Lebensalter noch eine Allergie bekommen.
Ich habe auch gelesen, dass die Pollen auch aggressiver werden irgendwie. Das hat mit dem Einfluss wohl des Klimawandels zu tun.
Na, aggressiver nicht, aber die Zeiten sind ein bisschen verschoben. Und wir haben beispielsweise auch Pollen hier, die es vor 10, 20 Jahren noch nicht gegeben hat in dem hohen Maße. Ambrosia zum Beispiel.
Ambrosia, aber ist mir auch als erstes jetzt gleich eingefallen. Das ist ja ganz aggressiv. Eine Hörerfrage, Jens aus Ostwitz will wissen, kann so eine Allergie auch vererbt werden?
Also die Anlage für bestimmte Erkrankungen wie Neurodermitis, ja, Asthma und eben auch Rhinitis allergica, also Pollenallergie, kann durchaus vererbt werden. Das heißt, dieser Atopiekomplex, und es gibt Familien, da treten Allergien sehr, sehr häufig auf. Also man hat so eine bestimmte genetische Veranlagung durchaus.
Und Carmen aus Chemnitz schreibt, wie sinnvoll sind denn diese Screenings, die gemacht werden, um herauszufinden, worauf man allergisch ist? Sie selbst hat sowas mal machen lassen und das hat nichts Greifbares ergeben. Erstmal vielleicht mal zum Begriff, was ist Screening, was wird da gemacht?
Also Screening für eine Allergie ist nicht sehr sinnvoll, deswegen wird wahrscheinlich auch nichts rausgekommen sein. Ein Screening hat die Aufgabe, möglichst vor dem Ausbruch einer Erkrankung zu erkennen, und die Erkrankung soll natürlich in dem Moment auch behandelbar sein. Also man muss einen Einfluss auf die Krankheit nehmen können, wenn man es früh erkennt, und das ist bei einer Pollenallergie beides nicht der Fall, und man müsste so viele Spezialuntersuchungen machen, das wird keiner bezahlen können. Ist auch nicht wirklich sinnvoll. Bei Bei einer Pollenallergie ist die Anamnese das Wichtigste. Also wann, welche Symptome, tritt es wieder regelmäßig auf oder ist es komplett im ganzen Jahr, welche Symptome, um dann gezielt in die weitere Diagnostik zu gehen. Aber Screening für eine Allergie ist nicht sinnvoll.
Für gar keine Allergie oder nur jetzt, was die Pollenallergie?
Nee, für gar keine.
Alles klar. Allergien im Allgemeinen sind mittlerweile eine Volkskrankheit geworden, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber kann man sich eigentlich davor schützen? Zum Beispiel, Frau Professor Antje Bergmann, mit einer sogenannten Hyposensibilisierung.
Na, Hyposensibilisierung ist nicht wirklich ein Schutz, es ist schon eine Therapie. Wenn nachgewiesen ist, dass man beispielsweise Birke-Erler-Hasel-Allergiker ist, dann hilft so eine spezifische Immuntherapie, also so eine ehemals Hyposensibilisierung-Bezeichnung, sehr, sehr gut, dass die Symptome rückläufig sind und, was es besonders wichtig macht, dass man vielleicht bei einer normalen bei einer Schnupfennase und Niesattacken und Juckreiz nicht irgendwann später noch Asthma entwickelt.
Was wird da überhaupt gemacht bei so einer Hyposensibilisierung?
Man hat ja vorher festgestellt, durch Anamnese und durch verschiedene Tests, durch Blutabnahmen und durch Hauttests beispielsweise, wogegen man allergisch ist. Und man sucht genau das raus, was man gut behandeln kann, eben zum Beispiel Gräser, Roggen oder Hausstaub. Und über einen längeren Zeitraum von manchmal 2 bis 3 Jahren wird genau das, wogegen man allergisch ist, in ganz kleinen Mini-Dosierungen ansteigend dem Körper verabreicht. Man muss sich also damit auseinandersetzen und man bekommt dann so eine Art Toleranzentwicklung hin.
Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das funktioniert.
Funktioniert hervorragend.
Ja? Ja. Und ich habe gehört, durch Spritzen geht das?
Das geht durch Spritzen. Beispielsweise die Insektengiftallergiker haben da eine ganz große Chance, wirklich das loszuwerden, weil Wespengift ist ja was man auch nicht so eben mal so wegsteckt. Mhm. Da kann ja wirklich so eine Allergie vom Soforttyp bis zum Schock führen. Also die haben gute Chancen, dass es wieder loswerden. Da ist es wirklich ein Spritzen und bei bestimmten anderen Allergenen sind es manchmal auch Flüssigkeiten, die man auf die Zunge, unter die Zunge appliziert oder Tabletten. Also das gibt es verschiedene Optionen.
Und wie hoch ist die Chance, dass man die Allergie da los wird?
Also wie gesagt, das Beste noch bei Insektengiftallergikern und bei den anderen hat man zumindest eine hohe Chance, dass es besser wird. Ja.
Und hält so eine Hyposensibilisierung dann das ganze Leben an oder muss man das irgendwann mal wieder auffrischen, wie bei einer Impfung?
Ja, unterschiedlich. Also bei den meisten reicht eine Hyposensibilisierung aus, wo auch andere Allergien, wenn man jetzt beispielsweise gegen Roggen spezifische Immuntherapie hat, werden auch andere Allergien manchmal besser. Bei anderen muss man das wiederholen. Also da gibt es unterschiedliche Formen. Das Wichtigste bei einer Allergie, aber wenn irgendwie möglich, vermeiden vom Allergen. Also Katzenhaarallergiker sollten sich keine Katze anschaffen.
Auf jeden Fall, genau. Aber wie ist das, wenn man sich jetzt nicht hyposensibilisieren lässt? Warum sind unbehandelte Allergien gefährlich aus Ihrer Sicht?
Das hatten wir schon kurz angesprochen, weil die einen Etagenwechsel vollziehen können. Das heißt also, wenn man vorher nur Schnupfen und Niesattacken hatte, kann es zu einem Asthma werden, wenn das unkontrolliert über viele, viele Jahre läuft. Und das ist so die Gefahr, weil natürlich ein Asthma ist eine chronische Erkrankung, die man nicht so schnell wieder los wird, wo man eine andere Therapie braucht, vielleicht auch Sprays dauerhaft oder eben dann bei so Hustenattacken und man auch ein bisschen gefährdeter ist für andere Lungenerkrankungen.
Jetzt haben wir ganz am Anfang unserer Sendung, sind wir auf die Symptome eingegangen, also diese Niesattacken, tränenden Augen, Atemnot, vielleicht Juckreiz und so. Wann sollte man denn zum Arzt gehen, um so eine mögliche Pollenallergie abzuklären?
Wenn man genau das in der Kombination mehrfach im Jahr auch hat, ohne wirklich infektkrank zu sein, auch gerade kein Infekt in der Familie ist oder in der Umgebung ist, wo man sagt, nee, ich habe definitiv keinen Infekt, ich fühle mich gar nicht so, es ist wirklich immer wieder gleich, beginnt irgendwann späten Februar und hält bis April an, dann liegt da nahe, dass da eine Allergie vorliegt. Und der erste Gang ist zum Hausarzt, der fragt nochmal spezifisch nach, hat vielleicht auch schon die ersten 1, 2 Therapietipps und dann muss der Allergologe nochmal ran und das genauer testen.
Auf jeden Fall. Was kann man denn noch tun? Also welche Therapien gibt es denn noch, um die Beschwerden zu lindern?
Also die Therapie richtet sich nach Schweregrad, wie bei fast allen. Bei Tierhaaren natürlich jeden Kontakt meiden. Wenn man Hausstaubmilben hat, dann natürlich darauf achten, dass man möglichst sorgfältig wäscht, dass man die Bodenbelege nochmal austauscht. Bettwäsche, die für Allergiker geeignet ist, alles sowas in Betracht zieht, dass man vor allen Dingen Aktiv- und Passivrauchen meidet. Das ist für Allergiker und natürlich auch für die Babys im Bauch schädlich und kann Allergien auch zusätzlich noch unterstützen und fördern. Und dann richtet sich die Therapie je nachdem, wie viele Symptome da sind und davon, also von Antihistaminika, das klassische Medikament gegen Allergien, bis zu verschiedenen Nasensprays und wenn dann Asthma ist, eben verschiedene Asthmasprays.
Mhm. Was bringen denn zum Beispiel, bleiben wir mal bei diesen Nasensprays, was bringen denn diese kortisonhaltigen Nasensprays? Viele Menschen möchten kein Kortison wegen der Nebenwirkungen.
Ja, aber da ist es gerade so bei leichten bis mittelschweren Schnupfen, also Allergiennasen, ist genau das intranasale Kortison wichtig, denn man hat wirklich eine relativ zügige und dann auch mal nach 5 bis 7 Tagen eine deutliche Besserung der Symptome und das Kortison, was in der Nasenschleimhaut ankommt, das wird nicht im Körper verstoffwechselt, das bleibt in der Nasenschleimhaut. Deswegen ist es eine sehr, sehr, sehr gute Therapie. Also würde ich jedem anraten.
Was bringen denn solche freiverkäuflichen Heuschnupfenmittel aus der Apotheke oder der Drogerie?
Kann man versuchen, das sind Medikamente, die versuchen, diese Mastzellen, die Ursache sind, zu stabilisieren, dass nicht so viele kaputt gehen. In diesem ganzen Antikörper-Allergen-Konstrukt, was wir vorhin besprochen hatten, kann man versuchen. Antihistaminika sind ja auch viele freiverkäuflich, sollte man mit denen wirklich starten und versuchen, mit Cetirizin, Loratadin und wenn das nicht hilft, dann hat natürlich der Arzt auch noch andere Antihistaminika, die man versuchen kann.
Jetzt hört man ja immer, dass Medikamente sehr müde machen. Gibt es denn da neue Ansätze für neue Medikamente?
Oder? Ja, die Antihistaminika, also der ersten und zweiten Generation, die haben doch deutliche Müdigkeit hervorgerufen, was bei manchen Allergien, die mit Juckreiz einhergehen, also wenn die Haut betroffen ist und Neurodermitis, gewünscht ist. Also wenn man die abends einnimmt, war die Nacht ruhiger und man hat weniger Juckreiz gehabt. Das ist natürlich bei einer Pollenallergie nicht so gewünscht, wenn man morgens eine Heuschnupfennase hat. Mhm. Und da gibt es modernere Antihistaminika, die nicht so müde machen oder gar nicht müde machen.
Danke, Professorin Bergmann, dass Sie vor Ostern auch nochmal Zeit hatten für uns. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Schöne Feiertage Ihnen. Frohe Ostern.
Dankeschön. Frohe Ostern allen Hörern.
Das war die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere Tierarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.